Jetzt wird's ernst. Das ist der Not-so-Urban-Podcast und was lange währt. Also mit Neil wollte ich schon vor langer Zeit mal sprechen, aber er war damals noch so richtig in der Arbeit zu seinem Buch, zu dem kommen wir jetzt gleich, denn Neil ist Autor, Schriftsteller. Und aktuell hat er jetzt sein Band fertig. Es ist also Zeit, mal richtig Promotion zu machen. Wir können jetzt ein Interview machen. Und Neil, du darfst dich jetzt selber vorstellen.
Hallo. Ja, hallo Andreas. Hallo Andreas erstmal. Schönen Dank, dass ich dabei sein darf. Ja, ich bin Neil Sky, komme aus Bremen, bin 64er Baujahr und schreibe Krimis, die im Francis Verlag veröffentlicht werden. Zwei davon sind von mir alleine bisher dort erschienen. Das ist der Niagara-Fall und Sie ist ein Ruin. Und wie du eben schon sagtest, aktuell eben ein neues Buch, das ich nicht alleine geschrieben habe, sondern zusammen mit Sherry Luster. Und das heißt Das spanische Schwert. Ansonsten bin ich in einigen Anthologien dabei. Ich bin in der Autorengruppe Tödlich, die über den Fehnland Verlag geht. Ja, immer irgendwie unterwegs.
Tatsächlich kennen wir uns auch von dieser Umtriebigkeit. Das ist so, dass ich dich zum ersten Mal kennengelernt habe, als ich in Autorenforen unterwegs war. Du bist da sehr aktiv. Also du bist einer von den Autoren, wo ich echt sage, im Social-Media-Bereich sehr bekannt, sehr aktiv. Wie viel machst du da? Wie viel Zeit verwendest du eigentlich dafür?
Zu viel. Zu viel. Nein, aber ich meine, das ist, so viel ist das, unterm Strich ist das gar nicht. Man guckt halt ab und zu mal rein und ob irgendwie was ist und zwischendurch natürlich so am Abend so einmal, zweimal, dreimal gucke ich natürlich immer rein, das ist klar. Und man hat ja auch inzwischen so ein paar Leute, mit denen man eben dann auch persönlich dann eben spricht oder eben ja so mal dann zu tun hat, wodurch dann eigentlich auch die Gruppentätigkeit im Laufe der Zeit immer ein bisschen weniger wird. Das ist auch klar, dass da im Laufe der Zeit letztendlich irgendwann finden sich die Leute in der Gruppe, machen dann eben auch privat was, so wie Sherry und ich jetzt eben mit dem Buch.
Wenn wir tatsächlich von diesen Social-Media-Aktivitäten, würdest du sagen, das ist heute eine Sache, die dringend notwendig ist, die man auf jeden Fall machen muss? Man muss sich da richtig engagieren als Autor?
Das ist eine gute Frage, weil ich kenne auch durchaus Leute, die sagen, dass sie da eigentlich relativ wenig machen, obwohl ich die auch sehr häufig da sehe. Aber die sagen, ich mache eigentlich darüber gar keine Werbung für meine Bücher und verkaufe die trotzdem. Ich glaube einfach, man muss... Ich sage mal, es gibt so viele Dinge auch, was ich so höre, das bringt nichts, Lesungen bringen nichts und ja, ein Artikel in der Zeitung, das kann vielleicht mal für eine Woche was bringen, aber dann war es das auch schon wieder verpufft und insofern versuche ich eigentlich alles, wo irgendeine Möglichkeit besteht, dann irgendwie dabei zu sein und mal was zu machen und einfach mal zu gucken, in der Hoffnung, dass irgendwann mal irgendwas den Schmetterlingseffekt ausmacht. Man weiß es nie. Ich denke, man muss schon irgendwie so ein bisschen sollte man schon unterwegs sein. Aber ich glaube, der Hauptpunkt für mich ist einfach da die Kontakte, die man dafür kriegt. Ja, also zum Beispiel, ich bin ja im Autorennetzwerk, was der Uwe ins Leben gerufen hat. Der hat mal eine ganz tolle Lesung zum Beispiel in der Stadtbibliothek Verden organisiert, wo ich dabei sein durfte, zusammen mit drei Kolleginnen. Das sind dann so Erlebnisse, die man eben alleine eben nicht so einfach auf die Beine stellt, sagen wir mal so.
Gut, von der Vernetzung her, klar, da ist es auf jeden Fall eine interessante Sache. Die Unterscheidung zwischen Self-Publisher und Verlagsverlegen, also Schriftsteller und Autoren, die bei Verlagen sind. Du bist momentan aktiv bei einem Verlag, aber jetzt nochmal auf dieses Vernetzen und auf die Promotion, die du über die Social-Media-Kanäle machst, aber auch sonstige Sachen, die du ausnutzt, agieren tust du da auch nicht arg viel anders als ein Self-Publisher, oder?
Nein. Ich wüsste auch gar nicht, wie ich mich jetzt anders verhalten sollte, weil ich jetzt über einen Verlag gehe. Ich denke, je kleiner der Verlag ist oder so, ich kenne auch Leute, die sind bei größeren Verlagen, die machen auch dasselbe, was Self-Publisher machen, weil sie eben in diesen großen Verlagen irgendwo eher weiter in den hinteren Reihen irgendwo sind, wo man sagt, ja, wir brauchen ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen Füllmaterial, aber man versucht mal irgendwo auch mal einen nicht so bekannten Autor mit reinzunehmen. Aber wenn du da nicht in der ersten oder zweiten Reihe bist, dann hast du da teilweise noch weniger Präsenz als in einem kleinen Verlag. Und ich glaube, ohne selbst was zu machen, das können wirklich nur ganz wenige. Also das sind dann die, die sich wirklich Schriftsteller nennen können. Das heißt für mich die, die das als Beruf machen und nicht als Nebenbeschäftigung, wie ich es letztendlich mache, wenn man es überhaupt so weit gehen. Also irgendwo zwischen Hobby und Nebenbeschäftigung, sag ich mal.
Das heißt, es ist nicht dein Beruf.
Nein.
Okay, weil das wäre nämlich eigentlich die nächste Frage gewesen, wo kommt die Zeit her, die man dafür aufwenden muss? Und ich dachte jetzt eigentlich bei dir, du bist sehr, sehr aktiv, dass das eigentlich fast schon deine Hauptbeschäftigung ist, aber ich habe mich getäuscht. Tatsächlich scheinst du einen anderen Broterwerb zu haben und machst aber trotzdem, also ich weiß, dass du bei Lesungen bist, du hast es schon erwähnt, und du bist aber gleichzeitig auch noch bei diesen ganzen, ja, sagen wir mal, kleinen Messenauftritte. Da geht schon tatsächlich so, also ich würde sagen, für meinen Podcast brauche ich eine Stunde pro Tag. Wie viel brauchst du für dein Leben als Autor?
Also eine Stunde, wenn ich jetzt mit dem Schreiben und sowas das auch dazu rechne und recherchieren und auch über Plots mal reden und so weiter und so fort, kommen bestimmt anderthalb, zwei Stunden raus am Tag. Wobei eben manchmal an manchen Tagen ist dann eben gar nichts, sondern dafür am Wochenende dann ein bisschen mehr. Okay. Ich bin ja auch noch Musiker. Als Musiker machen wir auch noch zu zweit Auftritte und Gigs und so. Mhm. Da bin ich dann ja auch noch unterwegs und einmal die Woche mindestens Probe und das kommt dann ja auch immer noch dazu. Und dann ist es meistens so, dass ich abends dann reingehe und dann da wirklich noch ein bisschen was schreibe. Und ja, das sind meistens so die Abendstunden verlegt.
Du hast schon einige Bücher verlegt bzw. rausgebracht. Seit wie vielen Jahren machst du das jetzt?
Also ich habe 2014 angefangen, das erste Buch zu schreiben.
Okay, das heißt, das sind jetzt 5 Jahre. Wie viele Bücher?
Ja, wie gesagt, drei sind jetzt veröffentlicht. Das vierte ist beim Verlag und ist schon angenommen. Da weiß ich nicht, wie die Planung ist, aber das wird dann, wir haben ja jetzt gerade eins rausgebracht, das heißt, es wird noch ein bisschen dauern, bis das kommt. Und an meinem fünften, sage ich jetzt seit einem Dreivierteljahr, bin ich jetzt schon ziemlich weit am Ende. Ja, und Sherry und ich fangen jetzt gerade an mit unserem zweiten Buch, was wir zu zweit schreiben. Das wäre dann die Nummer 6. Aber also veröffentlicht 3 und geschrieben fertig 4.
Genremäßig bist du eigentlich eher so im Krimi-Thriller-Bereich unterwegs.
Genau, richtig.
Du hast, also ich habe deine Bücher nicht gelesen, das ist jetzt das Schlimme daran. Wir machen dieses Interview tatsächlich, ohne dass ich mir jetzt diese ganzen Sachen jetzt irgendwie angelesen habe. Das ist nicht gut, ich hätte mich besser vorbereiten müssen. aber ich habe den Eindruck, du hast einen Helden, den du pflegst, oder?
Ja. Ja, also Rich ist letztendlich der Hauptprotagonist in allen 3 Büchern bisher. Also ich habe einmal eine Reihe, die ich alleine habe, und dann habe ich auf der anderen Seite eben was ich mit Sherry schreibe, das ist ein Prequel, das heißt, es ist beginnt ein Jahr vor der Rich-Reihe. Mhm. In allen 3 Fällen ist es letztendlich eben der, was ist denn das für ein Geräusch immer dazwischen, ist ja seltsam. Und der ist eben in allen 3 quasi die Hauptfigur. Und das ist ein Privatdetektiv, der Journalismus studiert hat, der das Problem hatte, in seinen 20ern extrem erfolgreich gewesen zu sein, einen Riesenfall hatte, Publicity und so weiter und so fort, natürlich bei vielen etablierten Journalisten angeeckt ist damit und sich irgendwann nicht mehr motivieren konnte, diese normalen Sachen, die man fürs normalen Brotjob sozusagen machen muss, zu machen. Also wenn der hat eigentlich, wie das bei Fußballer manchmal ist, die so mit 25 schon Millionen verdienen, die fragen sich irgendwann, was mache ich denn? Da kann es ja eigentlich nur im Laufe der Jahre bergab gehen. So ähnlich war es bei ihm auch.
Okay. Steigst du da tief in die Recherche ein oder bist du jemand, der sagt, na, ich habe so viel Lebenserfahrung, ich brauche da eigentlich jetzt auch gar nicht mehr recherchieren?
Also man muss immer recherchieren. Das fängt mit kleinen Dingen an und ich sag mal so, zum Beispiel ein Beispiel, eine Figur ist eine NYPD-Detective, wo ich eigentlich dachte, irgendwo es wäre ganz sinnvoll für sie vielleicht in Jersey zu wohnen, wenn sie in Manhattan arbeitet, weil da ist sie vier Haltestellen mit der U-Bahn ist sie dann quasi mittendrin und keine 10 Minuten ist sie auf der Arbeit sozusagen. Und dann habe ich aber von New Yorker Schriftstellern gehört, dass das nicht geht. Wenn man beim NYPD arbeitet, muss man auch in New York wohnen. Man kann nicht in einem anderen Bundesstaat wohnen. Das geht eben nicht. Ich weiß inzwischen, dass viele Cops so eine Scheinadresse in Manhattan haben und eigentlich irgendwo dann doch richtig wohnen, irgendwo außerhalb. Aber das war für mich dann irgendwie so ein Punkt, wo ich dann sage, so scheiße, ich brauche jetzt eine neue Bleibe. Und an solchen Dingen bin ich dann auch extrem, borniert, würde ich einfach mal so sagen, weil ich habe wirklich 3 Tage auf Google Street View gesucht, um die ideale neue Wohnung für sie zu finden. Mhm. Mit gucken, wie sie zur Arbeit kommen, wie lange das dauert und wie oft die fahren und was weiß ich. Das sind manchmal so Kleinigkeiten, wo ich dann auch vielleicht mehr Recherche brauche, als ich benötige. Auf der anderen Seite eben dann aber auch nicht zu viel. Ich gehe nicht zu sehr jetzt ins Detail rein, aber ich frage eben dann schon mal Leute, die was von der Sache verstehen und wie das dann ist. Ein paar Kontakte hat man dann eben im Laufe der Zeit.
Okay. Du warst auch schon mal vor Ort?
Ja, ich war vor Ort. Ich war vor 3 Jahren in New York. Mhm. Und wir mussten da so ein bisschen uns entscheiden. Auf der einen Seite sollte es ein normaler Urlaub sein, die ganzen Sehenswürdigkeiten und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite wollte ich natürlich auch einiges sehen, wo das Ganze spielt, weil Rich kommt zwar aus Buffalo, aber es zieht ihn schon im ersten Band letztendlich nach New York. Und New York spielt immer eine Rolle in meiner Reihe. Es geht immer um einen Mord in New York, der in einem anderen Bundesland zu klären ist. Da habe ich mir einige Sachen dann angeguckt. Natürlich einige Restaurants, in denen die sich treffen. Mhm. Und was dann letztendlich ganz witzig war, ich habe dann die Rezeptionistin gefragt, wie wir nach Queens kommen, nach Glendale, zu dieser Wohnung, von der ich eben erzählt habe, wo NYPD-Detective Gina Leonardoni wohnt. Mhm. Und dann hat sie mir das so gesagt und anschließend guckt sie mich so ganz groß an und sagt, ich habe mal eine Frage. Was ist da? Warum wollen Sie da hin? Ich wohne 2 Blocks weiter weg. Ich sagte, da ist nichts, aber muss dir das erklären so. Ich wollte halt, ne? Mhm. Habe ich gedacht, wenn sie sich das leisten kann, wobei ich hatte das vorher auch recherchiert, was die Mieten da kosten und was man als NYPD-Detective so verdient. Und aber trotzdem habe ich dann, war es für mich nochmal eine Bestätigung zu sagen, okay, wenn sie sich das als Hotelrezeptionistin leisten kann, dann wird das ein Detective beim NYPD sich auch leisten können, in der Gegend zu wohnen. Und dann sind wir da auch hingefahren und habe mir das also nicht von innen, aber von außen angeguckt und die Gegend so ein bisschen angeguckt, einfach weil man denkt so an New York, wenn man an New York denkt, denkt man immer nur an Manhattan. Ja, aber klar. Dass es in Queens und auch in Brooklyn teilweise eben ganz anders aussieht, schon eine ganz andere Stadt ist im Grunde genommen, das hat man so gar nicht im Blick. Also ich glaube, wenn man es nur in Manhattan spielen lassen würde, so gegen uns das zumindest, weil wir gucken viele Krimis, die in New York spielen, ich hab nicht gedacht, ich bin in einer Stadt, ich habe gedacht, das ist ein riesen Filmset, in dem ich mich da bewege. Das haben die alles aufgebaut wegen dieser ganzen Serie. Mhm. Jetzt blöd gesagt jetzt so, aber das ist einfach bekannt, wie man sich da so, das ist nichts, war nicht so, war zwar spannend, war ein Erlebnis, war toll, einiges zu sehen und so, aber es war nicht so, dass ich dachte, irgendwie ist anders, als ich dachte. Ich glaube, das hätte man auch schreiben können, ohne da zu sein. Aber da in Queens zu gucken, irgendwo, wie das da aussieht, das war schon ein bisschen anders dann.
Queens ist eigentlich ganz angenehm, ja, ich war da auch schon mal.
Okay.
Die Frage hat sich eigentlich hauptsächlich deswegen gestellt, weil ich von Jerry Cotton-Autoren zum Beispiel weiß, dass da die wenigsten jemals in New York waren. Die haben mit Stadtplänen gearbeitet und ich weiß nicht, Jerry Cotton gibt es glaube ich noch, oder? Ich habe keine Ahnung, ob es diese Reihe noch gibt.
Ich habe irgendwann mal, ich weiß nicht, das ist gar nicht mal so lange her, da habe ich mir mal wieder einen gekauft, einfach weil ich wissen wollte, wie macht der das, hat der das eigentlich mit Phil gemacht? Mhm. Weil Jerry Cotton erzählt ja auch aus der Ich-Perspektive, wie ich das mit Rich auch mache. Und dann hat er aber ja diesen Partner, diesen Phil.
Genau.
Dann habe ich gedacht, wie macht er das eigentlich? Und dann habe ich festgestellt, diese Sache mit Phil, die schreibt ja aus der dritten, in der dritten Person. Und da habe ich gedacht, irgendwie, das ist fast so ein bisschen wie Schummeln. Entweder schreibe ich aus der Ich-Perspektive oder nicht. Und also das wollte ich dann nicht übernehmen, aber das fand ich dann schon ganz interessant, dass er das so macht.
Ich glaube, das ist auch nicht so ganz stringent bei denen. Also ich habe nicht viele gelesen, aber bei manchen war es tatsächlich ja so, dass die Handlung, also dass ein Perspektivenwechsel da war, obwohl, ja, wenn es aus der Ich-Perspektive geschrieben wird, kannst du ja gar nicht in die nächste Perspektive. Das, was du eben auch gemeint hast mit Film, ne?
Genau,
Das geht
ja.
eigentlich faktisch gar nicht. Also es gab einen Schnitt, es gab einen Cut und dann hat man gesehen, was die Bösen machen, ne?
Genau,
Und
ja.
das ist nicht drin, aber naja, gut, das ist ein Teil der Spannung, dass es ausmacht. Was mir bei Cherry Cotton, wenn wir da kurz abschweifen, aber wir kommen wieder zurück zu dir, auch aufgefallen ist, sie sind gar nicht so stark in die Beschreibung der Personen eingegangen. Also von Phil und von Cherry gibt es eigentlich nur sehr rudimentäre Beschreibungen. Man geht nicht auf Narben oder so irgendwas ein oder auf sonstige Sachen, sondern man weiß die Haarfarbe. Und dann fängt es schon an, so ein bisschen nebulös zu werden. Also wenn jetzt irgendjemand seit vielen Jahren Cherry Cotton liest, der wird vielleicht ein besseres Bild haben als ich, aber ich habe kein Bild gefunden. Und wenn man...
Das habe ich auch nicht mehr so in Erinnerung, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man aus der Ich-Perspektive schreibt, ist es dann erzählt man ja nicht, wie man aussieht normalerweise.
Ja, aber
Ich
dein
glaube, das ist
Partner,
einfach
ne?
so ein sein Partner vielleicht, aber ja gut, das ist Phil. Ich weiß ich auch nicht, ob ich jetzt so meinen Arbeitskollegen irgendwie da äußerlich beschreiben würde, wenn es also
Gut.
fände ich auch nicht so wichtig, muss ich sagen.
Das ist tatsächlich natürlich wirklich ein Problem, wenn ich schreibe, inwieweit fange ich eigentlich an, wenn ich direkt in diese Geschichte reinpurzle, meine Protagonisten zu beschreiben. Also du kannst sagen, okay, die Erde hat jetzt gerade angefangen, sich zu drehen und das erste Tier sah so aus, aber wenn du tatsächlich mit diesem Tier schon ewig zusammenlebst oder mit diesem Partner, dann klar, hast du vollkommen recht, dann ergibt sich das vielleicht im Laufe der Geschichte, dass ich im zweiten Kapitel erwähne, er hat da eine Narbe und im dritten Kapitel erwähne, dass er schlechte Zähne hat. Aber ich werde ihn natürlich niemals durchgehend beschreiben.
Nee, genau. Ja, bei Rich ist es eigentlich ganz einfach, in dem Moment, wo was für Rich wichtig ist, wie jemand aussieht, wenn ihm auffällt letztendlich irgendwie, was weiß ich, sie ist besonders schick gekleidet oder die ist hübsch oder wie auch immer, dann wird es eben in dem Moment, wenn es für ihn wichtig ist, dann erzählt das auch. Und es gibt aber auch viele, die ich da gar nicht beschreibe, weil es einfach auch nicht entscheidend ist. Also, wo ich denke, das kann dann auch der Fantasie des Lesers oder der Leserin überlassen werden.
Du bist auch gar nicht groß auf deinen letzten Band eingegangen, auf das spanische Schwert, oder?
Noch nicht, nee.
Du hast die Möglichkeit, jetzt mal richtig davon zu erzählen, und die Leute gespannt darauf zu machen, denn das gehört natürlich jetzt auch dazu, ne?
Also gerne. Das Besondere daran ist eigentlich, wie das Ganze entstanden ist. Weil wir haben eine gemeinsame Facebook-Freundin, die Louise Bourbon, die ein Buch geschrieben hat, Die Sonnenkönigin. Und darin ich bin kein Historiker, ich kann es nicht bewerten. Ich sage es aus meiner Sicht erstmal eine Theorie aufstellt oder Hinweise darauf gefunden hat, vielleicht kann man das auch so beschreiben, jedenfalls überzeugt ist, dass der Sonnenkönig zu einer Frau, die in Wikipedia und anderen Geschichtsbüchern und so weiter nur als Mätresse geführt wird, als eine von vielen, letztendlich eben weitaus mehr war. Und es da sogar eine geheime Hochzeit gegeben hat und so weiter und so fort. Und diese Frau lebt einfach Geschichte. Und irgendwo hat mich das ein bisschen angefixt und gedacht, so diese Geschichte, dass Geschichte von Siegern geschrieben wird, dass von denen, die davor vielleicht regiert haben, ganz plötzlich viele Sachen verschwinden und heute die Darstellung einer historischen Figur auf einer Biografie basiert, die sein bester Freund geschrieben hat, wo man sagt, mir natürlich kommt er da gut weg. Das sind so alles Sachen, die mich fasziniert haben. Und bei der ganzen Geschichte habe ich dann Sherry kennengelernt, die eben das Buch auch gelesen hat. Und dann haben wir gedacht, dann machen wir mal einen Krimi draus. Natürlich einer, der auch in der heutigen Zeit spielt, weil wir sind beide keine Historiker. Und ja, und hinzu kam, dass sie seinerzeit irgendwie angefangen hat mit einem Thriller, ihn zu schreiben mit einer weiblichen Darstellerin und ich eben meinen Rich auf der anderen Seite habe. Und ich finde es einfach sehr, sehr spannend von diesem Perspektivwechsel mal, den wir so in unseren kurzen Gesprächen, die wir da hatten, in einem Buch reinbringen. Wir kannten uns eigentlich überhaupt nicht. Wir haben eigentlich einfach losgelegt zu schreiben, ohne dass ich irgendwas wusste. Ich sage mal, nach 100 Seiten habe ich erfahren, dass sie aus Österreich kommt, weil sie gefragt hat.
Ihr habt das Projekt eigentlich quasi dann eigentlich nur übers Netz erst, ohne
persönliche Begegnung. Ja,
nur. Oh,
nur.
Okay.
Nur.
Ohne persönliche
Wirklich?
Begegnung.
Ohne persönliche Begegnung bis zum ersten Ende, bis zum Ende der Rohfassung. Mhm. Wir haben uns dann das erste Mal gesehen in Leipzig auf der Messe, auch nur ganz kurz und was heißt ganz kurz, also eben den einen Tag. Und da hatten wir das Buch aber schon zu Ende geschrieben, in Anführungsstrichen zu Ende geschrieben, wie das so ist. Die Arbeit fängt dann erst anschließend an und gerade bei so einer Geschichte, die auch historische Daten hat, musste man da doch sehr viel noch nacharbeiten. Das hat dann auch nochmal ein Jahr gedauert, bis wir dann wirklich so weit zufrieden waren, dass wir gesagt haben, das geben wir jetzt zum Verlag. Aber vorher, also gab es keine, wir haben nicht mal telefoniert, wir haben wirklich nur über Messenger hin und her geschrieben. Mhm. Ja, wie gesagt, nach 100 Seiten oder sowas fragte sie, ob da nicht ein Beistrich reinkommt. Und ich fragte, was zum Teufel ist ein Beistrich? Und da sagte sie, das ist ein Komma, das nennt man in Österreich so. Ich sag, wieso Österreich? Also das war irgendwie überhaupt nicht wichtig. Ich wusste auch von ihr persönlich nichts und sie von mir nichts. Wir waren einfach in dem Thema so drin und so, angefixt, sag ich mal, und haben dann eben einfach nur geschrieben, hin und her und haben uns dann irgendwann auch die Figuren gegenseitig vor Herausforderungen gestellt, dass das beendet habe, wo sie dann letztendlich darauf reagieren muss. Und das hat es, glaube ich, letztendlich ausgemacht. Diese Geschichte wird aus zwei Sichten geschrieben. Einmal aus Sherrys Sicht, also Sherry ist auch die Protagonistin, heißt auch Sherry. Mhm. Und eben aus Richs Sicht. Und sie sind nicht immer einer Meinung, sagen wir mal so.
Okay.
Das ist, glaube ich, das Spannende an der Geschichte, dass man eben gucken muss, wer hat denn da eigentlich jetzt recht oder einfach, ja, so, das ist es einfach.
Als ihr euch entschlossen habt, das Projekt gemeinsam zu machen, habt ihr da eine stilistische Nähe erkannt oder war es eher so, dass ihr gesagt habt, nee, wir sind so ein bisschen kontrovers, wir probieren das erst? Also ja,
okay. Also vorher hatten wir, wie gesagt, eigentlich gar nichts. Ich hatte, also das Ding ist, ich hatte die Einladung an sie im Grunde genommen so gemacht, dass ich, man muss ja immer überlegen, was man so, wie man, welche Posts man so macht. Mhm. Da habe ich irgendwann mal die Buchtitel von allen mir bekannten Self-Publishern und kleinen Verlagen, Autoren genommen und habe daraus eine Geschichte gemacht, in denen diese ganzen Buchtitel erwähnt werden. Und und diese Geschichte habe ich so geschrieben, als wäre das der Anfang der Geschichte zwischen Rich und Sherry. Mhm. Und habe anschließend Sherry gefragt, so ohne auch irgendwo zu denken, dass sie darauf wirklich eingeht und dass daraus wirklich das passiert, was da am Ende daraus passiert ist. Habe dann sie einfach gefragt, so könnte der Anfang aussehen. Und ja, dann haben wir einfach angefangen. Dann habe ich die erste Szene ihr geschickt. Dann hat sie ihre erste Szene mir geschickt. Und ich dachte, boah, was ist das? Das passt einfach zusammen. Hinzu kommt, dass sie auch, also was heißt auch, also sie hat noch eine höhere Affinität zu den Staaten, weil sie auch Verwandte in Buffalo hat, wo Rich herkommt, was auch irgendwie ja schon mal irgendwie komisch ist, wie sich das so entwickelt hat und oder dass sich das so herausgestellt hat. Und insofern, also war von Anfang an so eine stilistische Verwandtschaft da und von da ab war einfach klar, wir müssen das Ding zusammenspielen.
Das ist auch so eine Geschichte, die ihr dann in Zukunft macht. Also ihr werdet an dieser Art und Weise eine Arbeitsweise dann weitermachen und
ja, das Einzige, was wir vielleicht diesmal besser machen wollen, ist am Anfang ein bisschen strukturierter als beim letzten Mal, wo wir einfach so rausgestürmt sind, würde ich mal so sagen. Und dann irgendwann nach der Hälfte, wo sind wir eigentlich? Und jetzt müssen wir erstmal sortieren und das, glaube ich, werden wir diesmal ein bisschen fein. Das Problem ist auch, wir haben so viel. Wir könnten, glaube ich, 6 oder 7 Bücher über das Making-of, wenn man die Chats jetzt veröffentlichen würde. Und dann weiß man manchmal gar nicht mehr, worauf hat man sich jetzt geeinigt eigentlich. Was steht da jetzt noch wirklich drin? Was haben wir irgendwann mal geändert und so? Ich glaube, das werden wir ein bisschen strukturierter diesmal dokumentieren, um da nicht jedes Mal neu zu lesen und zu überlegen, wo wir da gerade sind. Aber das haben wir alles letztendlich begradigt und die letzten Punkte im Lektorat dann weggemacht. Und aber da könnte man sich eben diesmal ein bisschen Arbeit ersparen. Aber da sind wir dran.
Wenn du vom Arbeiten redest und vom strukturierten Arbeiten, dann gibt es noch ein, zwei Fragen, die ich dir dazu stellen kann. Die erste ist, dein erstes Buch liegt im Jahr 2014. Wie lange hast du dafür gebraucht und wie lange brauchst du heute für ein Buch? Hat sich da was geändert?
Ganz extrem. Ganz extrem. Das erste Buch habe ich in 3 Monaten runtergeschrieben. Aha. Da bin ich eigentlich in mein Kämmerchen gegangen und habe eigentlich nur geschrieben. Mhm. Was aber auch dazu führte, dass ich dann anschließend weit über ein Jahr wirklich auch ganz intensiv an der Bearbeitung gesessen habe. Mein zweites Buch hatte ich komplett durchgeplant, wie der Crime passiert, und habe dann festgestellt, das ist ja gar nicht das, was ich erzählen will. Erzählen will ich ja gar nicht, wie der Crime passiert, sondern ich will ja erzählen, wie der Crime aufgedeckt wird. Mhm. Das ist ja eine ganz andere Geschichte, aber natürlich hat mir da vorher dieses genaue Aufschreiben, was wann passiert, hat mir gut geholfen, hat aber auch in etwa ein Jahr gedauert. Und ich glaube, also egal wie wir es machen, ungefähr ein Jahr dauert jedes Buch. Und nur das letzte jetzt, Rich 3, das dauert jetzt länger. Da bin ich jetzt seit fast 2 Jahren dran schon.
Du schreibst jetzt länger als am Anfang. Wow.
Ja.
Ich hatte mir das eher umgekehrt vorgestellt. Ich habe das so gedacht.
Ich auch.
Ja, ja. Es ist doch tatsächlich so, beim ersten Buch geht der Autor lange, lange damit schwanger, dann schreibt er es, dann ist es so sein Kind, er möchte es nicht redigieren, er möchte es eigentlich schützen vor jedem Lektorat. Aber so wie du das erzählt hast, 3 Monate runtergeschrieben, dann noch ein Jahr daran gearbeitet oder weniger als ein Jahr, das macht den Eindruck, als ob du da relativ locker an die Sache rangegangen bist, auch relativ unbefleckt.
Ich weiß das gar nicht. Ich hatte irgendwann einfach diese Idee, das sollte eigentlich nur 1,5 Seiten werden, beim ersten Buch. Das war so diese, wir haben früher gerne Stories gespielt. Stories ist, wenn jeder irgendwie liegt so ein paar Worte in die Mitte und dann schreiben alle aus allen Worten eine Geschichte. Und da habe ich so diese Geschichte mal geschrieben als Parodie, junge Frau kommt zum abgehalfterten Privatdetektiv. So. Und dann habe ich irgendwann gedacht, dann habe ich den Namen einer Kollegin gehört, von einem Kunden, und habe gedacht, irgendwie, das hat mich jetzt so komplett so an diese Bogart-Geschichte erinnert, wie die so hieß. Und dann habe ich einfach eine Seite irgendwie so zum Anfang geschrieben, so einen völlig überdrehten Pass, also so eine Parodie, so, das war das Wort, was ich suchte, Parodie. Das Problem ist, gerade von dieser Szene gibt es 1000 Parodien, Millionen, fast jede Serie hat irgendwo eine Folge, wo es so in der Art wie bei Boga zugeht. Und dann habe ich immer gedacht, dass ich kenne das selbst. Also selbst so eine richtig gute Persiflage wie hier Tote tragen keine Karos, wo ich die erste Viertelstunde dachte, das ist sowas von genial. Aber das, selbst da hat sich das nach einer Zeit immer mehr verflacht. Nach einer halben Stunde dachte ich, ja, ist immer noch ganz gut. Und nach einer Dreiviertelstunde habe ich auf die Uhr geguckt, wie lange geht da noch. Und da habe ich gedacht, das geht nicht. Ich kann nicht ein Buch schreiben als Parodie. Das geht nicht. Und dann habe ich mir eben die Frage gestellt, letztendlich, was könnte passieren, was eben noch nicht so, was könnte sie wollen, was nicht so klar ist oder was noch nicht so 1000-mal geschrieben wurde. Und da kam ich eben auf den Gedanken, was ist, wenn sie es selber gar nicht weiß. Wenn sie da abgesetzt worden ist vor dem Büro, Detektivbüro, und keine Ahnung hat, wie sie da hingekommen ist. Und das war eigentlich dann der Anfang von dem Ganzen.
Nutzt du ein Schreibprogramm oder schreibst du in Word?
Ich schreibe in Word.
Komplett?
Komplett in Word. Das Einzige, was ich dann dazu noch nutze, ist Excel als Datenbank dann. Das ist eigentlich alles. Da steht dann die Chronologie drin und die Kapitel und die Figuren natürlich. Ja, mehr mache ich da eigentlich nicht.
Handschriftlich machst du
nichts? Handschriftlich mache ich eigentlich gar nichts. Das Einzige, was ich manchmal so mache, ist eine Mordfalltafel. Das heißt also, dass ich, wie man das so aus Krimi kennt, nur dann eben, also einerseits habe ich selbst eine, also so eine, nicht so sehr große, aber schon eine, die so normal steht, die nutze ich dann manchmal, aber ich mache eben auch viel dann einfach, dass ich dann einfach den Fall als Mordfall Tafel sozusagen kreiere und dann als Hintergrundbild nehme, dann kann ich, weiß ich immer, wo ich ungefähr bin und wo ich ungefähr hin will mit der ganzen Geschichte.
Das ist eigentlich relativ clever. Also ich kenn die Geschichte über Mindmapping, was letztendlich genauso funktioniert. Also du baust halt eine Struktur aus, merkst dann plötzlich, okay, du hast da ein Ende, an dem du im Augenblick nicht weiterkommst, baust dann an diesem Ende weiter rum und kriegst dann einen Aufbau, der dann behagt. Neil, das ist eigentlich wunderbar. Wir sind eigentlich quasi
durch. Am Ende? Unglaublich. Es ging jetzt schnell.
Ich muss aber ganz ehrlich sagen, also bevor wir das jetzt komplett beenden, muss ich dir eins noch sagen, ich habe einen totalen Hall auf meiner Seite, das liegt irgendwie an meiner Konfiguration, ich weiß noch nicht, ob ich das am Schluss rauskriege. Wenn ich es rauskriege, dann hört das jetzt jemand und es ist veröffentlicht. Wenn ich es nicht rauskriege, dann würde ich dich bitten, dass wir vielleicht nochmal irgendwann was machen. Aber du warst
versuchen
sehr geduldig.
Ja.
Wir haben in ein Wagnis reinbegeben. Es hat funktioniert. Also es ist auch das erste Mal, dass ich über einen Facebook-Messenger was mache.
Und ja.
Ich bin erstaunt, wie gut die Qualität ist. Zumindest von deiner Seite. Bei meiner Seite muss ich noch irgendwas dran arbeiten. Aber ich glaube, ich kriege das hin. Ich danke dir.
Ich habe auch zu danken.
Du hast jetzt noch die Möglichkeit zu sagen, Andreas, das hast du vergessen, das wollte ich noch sagen. Oder du sagst, alles wunderbar. Und
alles wunderbar.
Perfekt. Okay, Neil, ich danke dir und wir hören uns auf jeden Fall mal wieder.
Ja, schönen Dank, Andreas. Und wer zuhört, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Jo, bis dann.